Deutschlandradio Retro. Aus den Audioarchiven.
Berlin am Morgen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sind Sie eigentlich mit Ihrem Vornamen zufrieden?
In Berlin werden wöchentlich 500 Kinder geboren. Mit der Geburt hat jedes Kind bereits einen Familiennamen.
Ein Vorname muss ihm erst von den Eltern gegeben werden. Und dieser Name begleitet das Kind dann sein ganzes Leben lang.
Es gibt heute ein größeres Angebot an Namen als zu Großmutters Zeiten. Doch wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual.
Schön soll er sein, der Name.
Klangvoll und modern.
Aber nicht abgegriffen.
Er soll zum Nachnamen passen.
Und manchmal ist da noch irgendeine Tante Emma oder ein Onkel Otto, die darauf bestehen, dass ihr Name in dem goldigen kleinen Sprössling fortlebt.
Mit der Namensgebung heute beschäftigen wir uns an diesem Mittwoch in unserem Thema der Woche.
Wie soll das Kind denn heißen? Name ist nicht nur Schall und Rauch.
Wenn die Elisabeth.
Anneliese, ach Anneliese, warum bist du böse?
Ja, ja, Kleopatra.
Kleopatra. Andrea. Ein Leben lang hab ich geträumt.
Ach, mein Hannes, im Stadtcafé begann es.
Populäre Namen der Schallplattenindustrie. Schlager, die die Eltern oft genug in der Namenswahl bestimmen. Aber wie heißen denn nun beispielsweise unsere ABC-Schützen?
Axel, Marina, Sabine, Michael, Liana, Thomas, Joachim, Sabine, Achim, Jutta.
Nur wenigen Kindern ist es völlig gleichgültig, wie sie heißen. Schließlich hat jedes Kind seinen Namen zu vertreten. Und die Altersgenossen und Mitschüler scheuen nicht vor Hänseleien zurück, wenn ihnen ein Name komisch erscheint.
Ich heiße Gabriel.
Du bist ein Junge, der Gabriel heißt. Ja. Bist du glücklich über diesen Namen?
Ja, ich bin glücklich, aber meine Eltern rufen mich meist Gabi und das ärgert mich, weil Gabi ein Mädchenname ist.
Und wie ist denn das nun mit deinen Mitschülerinnen und den Schülern? Veräppeln die dich so ein bisschen, weil du Gabriel heißt?
Die sagen immer Gabi, Gabi, hier, da kommt die Gabi, du bist ein Mädchen und sowas alles. Und das habe ich nicht gern.
Und wie heißt du?
Douglas Walczewski.
Bist du mit deinem Namen zufrieden?
Ja, nicht ganz. Das
warum denn nicht?
Ja, der ist so ungewohnt.
Aha. Spürst du das nun auch unter deinen Mitschülern?
Na, also nicht immer, aber manchmal.
Was machen die denn dann?
Da sagen sie Dapples oder Wapples oder so.
Empfindest du das als sehr unangenehm oder ist es dir ein bisschen egal?
Das müsste ich da egal, was die da sagen.
Wie heißt du denn?
Thomas.
Und Thomas möchtest du nicht gerne heißen?
Ich möchte Joachim heißen.
Warum möchtest du Joachim heißen und nicht
weil
Thomas?
Weil der Name so hübsch ist.
Sag mal, du heißt ja jetzt Sabine. Gefällt dir denn der Name?
Nein.
Gefällt dir nicht? Hättest du lieber einen anderen Namen?
Claudia.
Claudia wird sie lieber heißen. Warum Claudia und warum nicht Sabine?
Weil der Name schöner ist.
Und warum haben deine Eltern den Namen Sabine gewählt, weißt du das?
Weil sie keinen anderen hatten.
Nun ist wohl kaum anzunehmen, dass sich die Eltern dieser kleinen Sabine von vornherein zu diesem einen bestimmten Namen verpflichtet fühlten. Dass diese Eltern so rasch und ohne große Umstände ihrem Sprössling einen Namen gaben, wie beispielsweise das Elternpaar Knopp bei Wilhelm Busch.
Dieses Kind hat eine Tante, die sich Tante Julchen nannte. Demnach kommt man überein, Julchen soll sein Name sein.
Auf die besagte Tante, vielleicht eine Erbtante, greifen heute immer weniger Eltern zurück. Aber eigenartig genug kommt oft das Kind zu seinem Namen.
Da ist die Jungmädchenliebe der Mutter manchmal mit im Spiel. Ein Filmheld, eine Romanfigur, sogar eine Werbebezeichnung oder ein großes Vorbild des Vaters, das auch dem Kind Vorbild sein soll.
Wie soll denn das Kind heißen?
Wenn es ein Junge wird, Hannes, wenn es ein Mädchen wird, Charlotte.
Weshalb haben Sie sich dazu entschlossen?
Hannes soll er vielleicht, wenn es ein Junge wird, heißen, weil mein verehrter Lehrer, Hans Bohnenkamp, sich auch Hannes nennt.
Haben Sie sich denn eigentlich nicht durch irgendwelche Verwandten beeinflussen lassen?
Ja, sicher. Mein Vater würde sich sehr freuen, wenn dieser Stammhalter also dann seinen Namen zumindest in abgewandelter Form hätte. Aber im Allgemeinen lassen wir uns davon nicht bestimmen. Wir suchen unseren Namen nach anderen Gesichtspunkten aus. Sie sollen zum Familiennamen passen, vom Klang her. Und dann spielt bei mir noch eine kleine Marotte eine Rolle. Ich möchte gerne, dass meine Kinder später, wenn sie Fragebogen ausfüllen müssen, sich so viele und so lange Namen schreiben müssen.
Sind Sie eigentlich mit dem Namen von vornherein einverstanden gewesen, den Ihr Mann wohl gewählt hat?
Ja, doch ja, muss ich eigentlich sagen. Also ich bin ganz sicher, wenn ich nicht einverstanden gewesen wäre, dass das Kind dann den Namen bekommen hätte, den ich vorgeschlagen hätte. Ich weiß nicht, weshalb ich so sicher bin, aber ich war eigentlich einverstanden.
Hat es sonst irgendwelche Schwierigkeiten bei Ihnen gegeben, einen Namen fürs Kind zu suchen? Das war nicht so ganz leicht heute.
Ja, es ist schwierig, weil die Namen, die gefallen, im Augenblick finde ich allgemein gefallen. Also die Namen wie Andreas, Michael, Thomas, dann Mädchennamen wie Christine,
Sabine
vor allen Dingen wohl auch. Dass man von vornherein weiß, den kann man nicht wählen, weil dann hinterher 6 oder 8 kleine Sabinen im ersten Schuljahr sitzen. Und man möchte doch ein bisschen einen Namen wählen, der also nicht gar zu häufig ist. Ich erfahre es eben auch erst dann, wenn es zu spät ist, nicht? Jetzt, wo Katrin heranwächst, meine erste Tochter, merke ich, dass es doch eigentlich mehr Katrins gibt, als ich damals gedacht habe, als ich ihr den Namen gab. Ich hätte es also damals irgendwie in Erfahrung bringen müssen, wie groß ist die Häufigkeit von Katrin.
Bereuen Sie das heute, dass Sie den Namen Katrin gewählt haben, weil es ihn vielleicht heute sehr häufig gibt?
Nein, ich glaube, das kann man nicht mehr bereuen. Wenn ein Kind einmal Katrin heißt, dann verbindet sich der Name so sehr mit dem Kind, dass man das nicht mehr eigentlich bereuen kann.
Es gibt aber auch, wie gesagt, Eltern, die ihre Sprösslinge nach Eintagsfliegen der Schallplattenindustrie benennen.
Es erscheint Ihnen unglaubhaft, dass Hits, die zeitweilig ständig aus der Musicbox dudeln, die Namen mancher Kinder bestimmen?
Hören Sie selbst die Mutter dieses von der italienischen Muse geküssten Drei-Mädel-Hauses.
Meine drei Kinder heißen Manuela, Marina und Tamara. Als Manuela geboren wurde, es war 1956, da wurde die Schallplatte Manuela aufgenommen. Und da fanden wir den Namen so sehr schön. Und als dann 3 Jahre später unser zweites Kind geboren wurde, gaben wir den Namen Marina.
Da haben Sie sich die zweite Seite der Platte wahrscheinlich auch
ja,
mal angehört.
Ja.
Wie sind Sie nur auf den dritten Namen gekommen?
Ja, als ich mich in die Klinik anmelde zur Entbindung, und zur Untersuchung bekam ich einen Zettel, dass dann und dann der Termin war zur Entbindung und die Schwester hieß Tamara. Und als ich meinem Mann diesen Zettel vorlegte, da sagte er, oh, Tamara ist ein sehr schöner Name, den werden wir unserem Mädel geben, falls es eins wird.
Gewiss, ausländische Namen sind oft besonders schön und klangvoll und legitim sind sie meistens auch bei uns. Aber nicht alle ausländischen Namen passen zu deutschen Familiennamen.
Oder möchten Sie vielleicht Camillo Hinterhuber oder beispielsweise Pallas Athene Meyer heißen?
Die Eltern können heute Namen aus dem Vollen schöpfen. Sie haben die freie Auswahl unter tausenden deutscher und ausländischer Namen.
2000 allein nennt und deutet das populäre Nachschlagewerk Hans und Grete, herausgegeben von Ernst Wasserzier.
Unsere Berliner Standesbeamten haben sich dem Zug der Zeit angepasst. Sie verfahren jetzt meistens nicht mehr so streng wie ehedem. Sie lassen möglichste Großzügigkeit walten und nur selten sind sie gesetzlich verpflichtet, der Fantasie mancher Eltern Grenzen zu setzen.
Darüber belehrte uns Herr Blume vom Standesamt Wilmersdorf, das die meisten Geburten in Berlin zu verzeichnen hat.
Die Vornamensgebung ist das Recht der Eltern und basiert auf den Paragraphen 1631 BGB. Und nun ist aber in der Wahl der Vornamen sind durch doch gewisse Beschränkungen auferlegt worden, die in der Dienstanweisung des Standesbeamten nach dem Paragraphen 172 näher ausgeführt sind. Ich zitiere wörtlich: Bezeichnungen, die ihrem Wesen nach keine Vornamen sind, dürfen nicht gewählt werden. Insbesondere kommen anstößige oder sinnlose Bezeichnungen als Vornamen nicht in Frage.
Es ist also in das Ermessen des Standesbeamten selbst gestellt, ob er einen Namen akzeptiert oder ihn ablehnt.
Die Ermessensfrage des Standesbeamten, einen Vornamen zu akzeptieren, ist gesetzlich nicht festgelegt. Es ist aber Aufgabe des Standesbeamten, darüber zu wachen, dass die Kinder ordentliche Vornamen bekommen.
Haben Sie eigentlich auch schon einige Namen ablehnen müssen?
Da kann ich zum Beispiel anführen, da hat eine Mutter verlangt, dass sie für ihren Sohn den Vornamen Donald Duck haben wollte. Der Name wurde dann abgelehnt, Donald Duck. Und dann hat die Mutter den Vornamen Robinson gewählt. Ja, da war ja nun praktisch keine Ablehnungsmöglichkeit, weil Robinson ist ja nun ein Vorname, der tatsächlich in der Geschichte vorkommt.
Was dem Standesbeamten recht ist, ist der Kirche billig. Selbstverständlich könnte auch ein Elternpaar katholischer Konfession ihren Jungen auf den Namen Robinson taufen lassen. Der katholische Pfarrer muss aber darauf bestehen, dass das Kind mindestens einen Namen aus dem Heiligenkalender tragen soll.
Kommt also etwa ein Elternpaar zum Pfarrer und sagt, ich möchte mein Kind, nehmen wir als Beispiel natürlich nur Edda oder Sigrid oder Brunhilde nennen. Dann sagt der Pfarrer, Sie können das selbstverständlich tun, das Kind kann auch so heißen, aber wir wollen durch die Taufe dem Kind ja doch ein neues Leben geben und darum ihm auch einen neuen Namen geben. Und da das Kind durch die Taufe in das Reich Gottes eingegliedert wird, soll das auch am Namen erkenntlich sein, darum soll der Name ein christlicher sein. Und man setzt dann stillschweigend gewissermaßen etwa den Namen Maria oder Josef diesem anderen Namen zu. Ob er später im Leben gebraucht wird, ob das Kind dabei gerufen wird, ob dieser Name etwa in den Personalausweis kommt, das spielt jetzt gar keine Rolle. Diesen Brauch, den Namen zu doppeln, erkennen Sie zum Beispiel noch an der üblichen Art Rainer Maria, diesen Doppelnamen etwa zu gebrauchen. Und da im katholischen Leben das ganze Kirchenjahr fast tagtäglich mit einem Heiligen benannt ist, feiert man an diesem Tage den Namenstag, der in katholischen Gegenden viel üblicher ist als der Geburtstag etwa.
Aber jeder Katholik, der zu Ihnen kommt, um sein Kind taufen zu lassen, gibt ihm einen zweiten Namen, muss ihm einen zweiten Namen geben, den Sie auswählen oder den Sie auch selber auswählen.
Wenn nicht der erste Name ein christlicher ist, ja.
Auch der evangelische Pfarrer tauft sein Kind am liebsten auf einen christlichen, einen biblischen Namen. Aber hier herrschen keine so strengen Sitten.
Wenn ich eine Taufe zu vollziehen habe, haben die Eltern meistens den Namen schon gewählt. Und es ist dann fast unmöglich oder jedenfalls sehr schwierig, sie von einer vielleicht etwas unklugen Namensgebung, wo der Name etwas manieriert klingt, abzuhalten. Es gibt doch eine ganze Reihe, die ihren Kindern ausgesprochen biblische Namen geben. Man empfindet das allerdings nicht mehr als streng biblisch in diesem Sinne, sondern diese Namen sind ja bereits eingedeutscht. Der Name Peter, auch der Name Andreas, die beiden ersten Jünger, die Christus erwählt hatte, sind doch eigentlich Namen, die völlig eingedeutscht sind und die keiner mehr als besonders fremd empfindet.
Gibt es eigentlich spezifisch evangelische Namen im Gegensatz zu katholischen Namen?
Gewiss, man könnte an Martin Luther denken, also an Martin, obwohl auch der Name Martin natürlich im katholischen Heiligenkalender steht. Es gibt natürlich insofern spezifisch katholische Namen, die mehr mit dem Heiligenkalender zusammenhängen, die dann ein evangelischer Christ sowieso nicht wählt, weil er sie einfach nicht kennt, weil sie ihm nicht gebräuchlich sind.
Was glauben Sie, wie viel Prozent der Kinder, die Sie taufen, in etwa christliche Namen haben?
Auch ungefähr die Hälfte doch, würde ich sagen.
Dieses Elternpaar beispielsweise hat einen biblischen Namen für ihren Jungen ausgewählt.
Wir haben es genannt Karl Abraham.
Karl Abraham, das ist ein langer Name, ein Doppelname zugleich und ein sehr ausgefallener Name. Warum haben Sie ihn gewählt?
Ja, es ist ein Karl, wird mit C geschrieben und zwar ist es eine alte Familientradition gewesen in der Familie meines Mannes. Es gibt schon seit Generationen, werden sie Karl genannt. Und Abraham, den haben wir uns ausgesucht. Ich weiß es auch nicht genau, das kommt von meinem Mann.
Ich hatte gerade die Schrift Furcht und Zittern von Kierkegaard gelesen. Und da war mir die einmalige Persönlichkeit von Abraham so lebendig vorgestellt worden, dass ich bei der Namenssuche nun auf Abraham gekommen bin.
Nun, die meisten Eltern werden sich etwas dabei denken, wenn sie ihrem Kind diesen und nicht jenen Namen geben. Und manchmal steht hinter der Namensgebung sogar ein bestimmter Anspruch, eine besondere Erwartung, eine bestimmte Hoffnung. Wie sehr diese Erwartung die Entwicklung eines Kindes aber auch im negativen Sinne beeinflussen kann, machte uns der Diplompsychologe Schmidt Rogge an einem Beispiel aus seiner Praxis deutlich.
Da kommt eine junge Mutter mit ihrem Sohn. Der leidet an Hemmungen, allen möglichen Komplexen, er traut sich nichts zu und kommt in der Schule nicht recht mit und so weiter. Das alles trägt die Mutter in einem etwas depressiven, aber zugleich, sagen wir mal, klagend vorwurfsvollen Ton vor. Nun, ich frage, wie der Sohn heißt. Hagen, antwortet die Mutter, und zwar etwas verlegen, lächelnd. Ich frage weiter, wie sie denn darauf gekommen sei, ihren Sohn Hagen zu nennen. Ach, sagt sie, das sei doch ein großer Held gewesen, er sei stark und mutig gewesen, ebenso wie sie sich die alten Germanen vorgestellt habe. Und unter dieser Zielvorstellung hat sie ihren Sohn dann auch erzogen. Und ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von Vornamen gibt, hinter denen sich etwas Ähnliches oder unter Umständen natürlich auch eine ganz andere Haltung, erzieherische Haltung der Eltern verbirgt, sodass also der Vorname eines Menschen in gewisser Weise doch ein Hinweis bedeutet auf das, was in der Entwicklung eines Kindes sich ausgewirkt hat. Und in diesem Sinne kann man, glaube ich, das Wort Nomen est Omen durchaus verstehen.
Nomen est Omen. Der Name ist Zeichen, ist Vorbedeutung.
Der von den Eltern gegebene Name begleitet einen das ganze Leben lang. Es sei denn, dass man sich entschließt, sich selbst so umzubenennen, wie es einem gefällt.
Aber das ist doch nur in besonders schwerwiegenden Fällen möglich.
Ja, und eine standesamtliche Namensänderung kostet viel Zeit, Papierkrieg und Geld.
Dass Sie mit Ihrem Namen selbst zufrieden sind, wünschen Ihnen sehr herzlich Ingrid Tourneau
und Knut Terjung.
Deutschlandradio Retro.